Wenn du eine Karte zeichnen kannst, dann hast du die Landschaft schon halb durchwandert. Ja, ich möchte mal eine Podcast-Folge machen zum Thema Emotionen, und zwar im Speziellen zu einer Technik, die ich quasi selbst entwickelt habe und die aber auf verschiedenen humanistischen, therapeutischen Ansätzen beruht und die ich quasi weiterentwickelt habe. Und diese Technik heißt Emotion Mapping oder ja, so Kartenzeichnen von Emotionsprozessen. Ja, und in dieser Technik geht es darum, so eine Art von Abbild zu kreieren, zu zeichnen, zu beschreiben von dem, was emotional in dir vor sich geht. Emotion Mapping braucht so einen gewissen Vorlauf. Also in der Regel musst du dich selbst schon so ein bisschen kennengelernt haben. Also du musst schon ein bisschen über dich nachgedacht haben, wenn du das machen möchtest. Das heißt, es ist eine Technik, die so eine integrierende Funktion hat. Also wenn du ganz viele einzelne Details von dir oder über dich selbst und über deine innere Welt, über deine Gefühlswelt schon kennst. Ja, also wenn du schon in dir eine gewisse Zeit lang geforscht hast, dann ja, ist es ja so, dass wir so ganz viele verschiedene, häufig einzelne Teilprozesse entdecken, innere Stimmen, innere Gefühlszustände, die immer wieder auftauchen, Muster, Erlebensmuster, Wahrnehmungsmuster, manchmal auch Verhaltensmuster. Und ja, beim Emotion Mapping werden quasi die Emotionen als Ankerpunkt verwendet. Also anhand der Emotionen kann man versuchen, das Ganze so ein bisschen zu sortieren, sodass du dich dadurch ein bisschen besser selbst kennenlernst. In der heutigen Folge soll es jetzt nur darum gehen, mal so diese Idee von Emotion Mapping zu verdeutlichen. Vielleicht mache ich in der Folge noch so ein paar weitere Podcast-Folgen, wo ich das ein oder andere noch ein bisschen genauer darstellen werde. Also heute ist quasi so nur ein kleiner Einstieg. Und ja, lehn dich zurück und hör dir das mal an und versuch mal, das so mit dir selbst zu verbinden, mit deinem eigenen Leben, mit deinen eigenen emotionalen Prozessen, und schau mal, wo du innerlich mitgehen kannst. Und vielleicht aber auch, ganz wichtig immer, achte auch darauf, wo in dir quasi sowas wie Widersprüche auftauchen, vielleicht wo es bei dir ganz anders ist. Das ist immer wertvoll. Jedes Modell, jede Technik, jede Methode hat ihre Grenzen, und eigentlich ist es meistens sogar kostbarer, wenn wir diese Grenzen entdecken. Also da, wo diese Methoden nicht mehr gut funktionieren, das gilt für alle Psychotherapie-Techniken, für alle Selbsterfahrungstechniken, Selbsterkenntnistechniken und so weiter. Und ja, also achte darauf, wenn es bei dir so sein sollte, dass du merkst, nee, bei mir ist es irgendwie anders, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass das Modell an dieser Stelle noch nicht differenziert genug ist, dass man das nochmal anders beschreiben könnte. Und es ist wahrscheinlich eher nicht ein Zeichen dafür, dass du irgendwas noch nicht verstanden hast oder noch nicht richtig machst. Also deine inneren Widerstände sind eigentlich deswegen besonders wertvoll, weil du an den Stellen ja eine höhere Genauigkeit hast als das Modell, das ich jetzt im Folgenden vorstellen werde. Also, wenn wir versuchen, Karten zu zeichnen von emotionalen Prozessen, dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, wo bewegen wir uns. Also, bevor wir da jetzt so richtig eintauchen und ich auch ein Beispiel vorstellen werde, möchte ich erstmal dir so ein bisschen eine Orientierung geben, dahingehend, wie kannst du das einordnen? Was machst du da eigentlich? Und hier quasi der Hintergrund, vor dem emotionale Prozesse eine wichtige Rolle spielen, oder der Hintergrund, den du dafür verstehen solltest, ist einfach so erstmal die Prozesstheorie. Also das ist so das ganz Basale. Wir reden hier über Prozesse und ich beziehe mich hier auf vor allem das Prozessmodell von Chandlin, aber auch meine eigenen Weiterentwicklungen, das IESE-Modell, das interaktionistische Prozessmodell der emotionalen und sozialen Entwicklung und ja auch so diese ganzen davon abgeleiteten Techniken. Also Focusing beispielsweise, Thinking at the Edge, ja so die Experiencing-Methodik, die quasi all dem unterliegt. Also das ist so das, wo wir uns bewegen. Also wenn dich das genauer interessiert, gib diese Begriffe einfach mal bei Google ein und recherchiere mal ein bisschen, dann verstehst du so die theoretischen Hintergründe. Und wenn wir von da aus jetzt mal schauen, dann ist es so, dass jetzt in meinem Modell quasi 5 verschiedene Ebenen existieren und die Ebene der Emotionen ist hier so die 2. Ebene dieser 5. Die 1. Ebene ist so die Ebene des Körpers, also die Körperprozesse, die erstmal noch nicht so viel mit Emotionen zu tun haben, aber natürlich immer auch die Basis sind für emotionale Prozesse. Also diese 5 Ebenen, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern die Idee ist jetzt in meinem Modell, dass jede Ebene, die einen Stopp erfährt, quasi wie dadurch eine Möglichkeit, einen Möglichkeitsraum dafür schafft, dass eine neue Ebene darauf aufbauen kann und die sich dann öffnet. Also wenn wir körperliche Stopps haben, wenn da irgendwas nicht weitergeht, dann entsteht eine neue Ebene und das ist so diese Ebene von Materie, von Bewegung, von Verhalten. Also ein Lebewesen beginnen sich zu bewegen, sie beginnen Körperbewegung zu entwickeln und das ist so eine ganz basale Form von Emotionen. Also so kann man das vielleicht grob zusammenfassen. Als Beispiel fällt mir immer die Sonnenblume ein, die natürlich ihren Kopf zum Licht hin dreht. Also und das ist ja eine Bewegung und man könnte jetzt sagen, naja, sie ist sozusagen motiviert oder etwas in ihr auf einer sehr, sehr, sehr basal zu verstehenden Ebene ist motiviert, den Kopf zu drehen und die Emotion des Drehenwollens oder Bewegenwollens, also im Wort Emotion steckt ja auch movere, der lateinische Begriff für Bewegung. Und ja, dann dreht es sich sozusagen zur Sonne hin und das ist sowas wie, wenn man es mal ja, evolutionär betrachtet, so eine ganz, ganz rudimentäre Vorform einer Emotion. Also diese innere Spannung, die irgendwie existieren muss in dieser Blume, sodass sie eben sich dreht. Natürlich bei höheren Lebewesen, komplexer entwickelten Lebewesen, ist das Ganze sehr viel differenzierter, sehr viel komplexer und es gibt dann einzelne konkrete Emotionen. Ich habe ganz viele Podcast-Folgen schon gemacht zu verschiedenen Emotionen. Jede Emotion hat quasi ihren Sinn und jede dieser Emotionen erfüllt quasi in einem ganz komplexen Spielfeld eine spezielle Funktion dahingehend, dass sie Lebewesen in eine ja, Handlungsbereitschaft versetzen und ja, das ist wie so eine Springfeder, die gespannt wird, sodass eben Lebewesen bestimmte Dinge dann tun können, bestimmte Verhaltensweisen zeigen können. Ja, dass sich das dann abspult und geschieht einfach dieses Verhalten oder dass das eben auch nicht geschieht. Manchmal gibt es auch hemmende Emotionen, die dann verhindern, dass bestimmte Verhaltensweisen entstehen. Also das ist so wie ein ganz komplexes Feld von einzelnen Teilprozessen, die so alle in sich miteinander verwoben sind und die aber auch mit den Prozessen und Teilprozessen der direkten materiellen Umgebung verwoben sind. Ich denke jetzt zum Beispiel hier an unsere Katze, die ich gerade gesehen habe, die unten im Hof in der Sonne, also der ist unten in der Sonne zu warm war und sie liegt jetzt quasi unter einem Minzstrauch im Schatten, also der Minzstrauch wirft Schatten über sie und sie liegt da jetzt und schläft. Und natürlich dieses Verhalten, dorthin zu gehen und sich in diesen Schatten zu legen, das ist natürlich direkt mit den Prozessen von Erdprozessen im Grunde genommen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, jetzt ist so zum Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahmen mache, Ende Mai. Es ist schon relativ warm und ja, dann die Pflanzenwachstumsprozesse von diesen Minzpflanzen und so weiter. Also all diese Prozesse, ja, die sind natürlich dann, das muss man gemeinsam denken, mit diesen Verhaltensprozessen von der Katze. Ja, und das ist so die zweite Ebene. Also jetzt verstehst du vielleicht ein bisschen, welche Rolle Emotionen quasi in diesem großen lebensweltlichen, materiellen Gesamtspielfeld, das entsteht einfach in der Welt. Also was die materielle, die lebendige, aber auch die geologische und so weiter Welt ist. Also das sind ja so unglaublich viele Einzelprozesse, die da alle miteinander ständig sich weiterentwickeln und in diesem Gesamtkunstwerk, in dieser Symphonie von sich verändernden Situationen, materiellen, räumlichen, auch was so Licht, Schatten, Helligkeit, Dunkelheit und so weiter angeht. Also in diesen Situationen leben wir mit unseren Körpern. Und die Körper verhalten sich zu dem, also mit dem, in dem, zu dem und tanzen da so ein bisschen mit einfach. Und das und da diese Kraft, die uns da antreibt, das sind eben Emotionen. Dann gibt es noch drei weitere Ebenen, die sollen aber, ich will die nur ganz kurz nennen. Die sind jetzt eigentlich für die Emotionskarten nicht so wichtig. Nur quasi so, bei den Menschen ist es so, also die dritte Ebene ist quasi so die Ebene der Vereinbarungen und die Ebene der Vereinbarungen, also die symbolische Ebene, die menschlichen Beziehungen. Also ja, Sprache ist da auch wichtig, Texte, Gesetze und so weiter. Also diese Ebene, die kann natürlich auch darüber bestimmen, wie wir uns verhalten. In dem Fall würde ich das dann allerdings nicht Verhalten nennen, sondern Handeln. Und auch das kann natürlich dann bestimmte Emotionen hervorrufen. Also ja, menschliche Emotionen können auch durch Sprache, durch Symbolik, durch Beziehungen entstehen. Dadurch, dass ein Mensch etwas zu einem anderen sagt, entsteht manchmal eine bestimmte Emotion. Und ja, dann entsteht aber das sozusagen, dann haben wir wie so einen Übergang von der Verhaltensebene zur Handlungsebene, also von der zweiten zur dritten Ebene. Und ja, die vierte Ebene ist dann die Ebene der Kreativität. Also da, wo Symbole und Bedeutungen verändert werden, also wo wir quasi Beziehungen auch neu definieren, das ist immer ja so diese zwischenmenschlich oder diese künstlerisch oder auch ja erfinderische, innovative Kraft, die Kreativität, die auf einmal ja uns neu denken lässt. Und aufgrund des neuen Denkens dann die dritte Ebene, die darunter liegt, verändert und dadurch die zweite Ebene, die darunter liegt, verändert und dann auch dadurch die erste Ebene, die Körperebene, auch verändert. Also ja, Kreativität ordnet alles neu an. Und die fünfte Ebene letztlich, das ist dann die Sinnebene. Also ja, wenn wir die auch noch dazu nehmen, dann ist es eigentlich wie auch schon ein bisschen klar, dass natürlich wir auch so ein Gefühl dafür entwickeln können, was ist gerade sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Nicht jeder kreative Einfall macht unbedingt oder ergibt unbedingt Sinn in einem bestimmten Kontext, sondern wir können uns da auch innerlich so befragen selbst und unser eigenes Gespür und ja, da anhand dessen wie so eine Art innere Leitenergie entwickeln oder so eine Leitstern, die Sinnebene eben, die uns ja so eine Richtung vorgibt. Also das ist jetzt mal so die ganz grobe Einteilung, also mein Modell. Ich habe das auch schon mehrfach erläutert, so in diesen verschiedenen Podcast-Folgen hier und jetzt aber quasi so die Emotionen, das ist so die zweite Ebene und wenn du hier Karten zeichnest, dann ändert sich vor allem die Körperebene, also wenn du da eine Klarheit und eine Awareness reinbringst in diese Emotionsprozesse und gleichzeitig ändern sich auch die Beziehungen. Also du bist dir der Verwobenheit in den umliegenden Ebenen, also in den, also was mit dir körperlich passiert, das wird dir dadurch ein bisschen mehr klar und auch was in deinen Beziehungen passiert. Das sind so die zwei angrenzenden Ebenen, 1 und 3. Ja, das wird dir dadurch auch ein bisschen mehr klar. Emotion Mapping ist genauso wie das Body Mapping, was ja auf der ersten Ebene ansetzt, eher eine deskriptive Methodik. Also es geht hier darum, erstmal Dinge zu verstehen und zu beschreiben. Es geht noch nicht so sehr darum, irgendwas zu verändern. Ja, wir sind noch nicht auf der vierten Ebene der Kreativität, sondern es geht erstmal darum, Prozesse wirklich zu verstehen. Aber das ist auch schon so 50% der Miete. Also wenn du Dinge verstehst, die bei dir passieren, dann hast du schon ganz viel geschafft. Dann hast du innerlich Freiraum zu dem, was passiert. Du hast wie so einen inneren Abstand und ja, kannst so vielleicht ein klein wenig durchatmen. Ich mache jetzt mal so eine ganz einfache Karte. Diese Karte, die ich hier als Beispiel vorstellen möchte, die hat im Grunde genommen nur 3 Emotionen. Und der Prozess, den ich hier beschreibe, also wir zeichnen immer Karten von Prozessen, also nie von einzelnen Emotionen. Also wenn wir so eine Karte zeichnen, dann geht es hier nicht um Einzelemotionen, sondern es geht eher darum, wie verschiedene Emotionen miteinander einen Gesamtprozess ergeben. Also Emotionen sind in dem Verständnis sowas wie Teilprozesse in einem größeren Zusammenhang, in einem größeren Zusammenspiel. Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen vorstellen wie einzelne Musikinstrumente in einem Orchester. Also jede Emotion wäre ein solches Instrument und das ist auch nicht so, dass quasi die immer alle gleichzeitig spielen, weil dann würde man nichts verstehen und nichts hören, sondern die kommen, manchmal gibt es so 2 Emotionen, die zusammenspielen, manchmal gibt es auch nur eine, die alleine spielt, manchmal ist auch Stille und manchmal gibt es auch so ganz kleine, seltene Emotionen, die nur mal ganz kurz auftauchen, wie ja, in einem Orchester zum Beispiel die Triangel, die nun mal pling, ganz kurz aufscheint, aber die eben auch trotzdem dazugehört. Und es ist deswegen wichtig auch zu verstehen, dass Emotionen nicht gleichzeitig auftauchen oder dass die wie so eine Abfolge haben, weil das sind letztlich auch die Geschichten, in denen wir leben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Emotionen wie so die Basis sind für die Geschichten, die auf der dritten Ebene ablaufen, genauso wie der Körper die Basis ist für die Emotionen, die auf der zweiten Ebene ablaufen. Also ja, körperlich ist es so, natürlich werden da Hormone ausgeschüttet im Blutkreislauf oder im Gehirn und es werden bestimmte Muskeln angespannt oder entspannt und so weiter und das ist die Basis für unsere Emotionen, also auch dafür, dass wir die Emotionen überhaupt erst erleben können. Du kannst zum Beispiel keine Angst erleben, wenn du nicht deine Muskeln, wenn dein Körper nicht seine Muskeln auf eine bestimmte Weise anspannt. Wenn alle Muskeln völlig entspannt wären in deinem Körper, dann könntest du keine Angst fühlen. Das geht dann nicht. Das ist übrigens auch eine der Techniken, oder eine der Wirkmechanismen von Techniken wie autogenem Training oder progressiver Muskelentspannung. Das ist was, was so in der Angsttherapie häufig tatsächlich auch geübt wird, weil Angst braucht Muskelverspannung und zwar nicht irgendeine, sondern eine ganz bestimmte Form von Muskelverspannung. Und dann können wir überhaupt erst Angst fühlen. Dann produziert der Körper Angst als Emotion und wenn diese Emotion da ist, dann ist wiederum die Angst, also die dann auf der zweiten Ebene auftaucht, wie die Basis für die Geschichten, in denen wir in unseren Beziehungen Leben. Also wenn du quasi in einem Angstkörper steckst, ja, also bestimmte Angstmuskeln, bestimmte Angsthormone aktiv sind, dann ist es so, dass die Geschichten, die Beziehungen, also die Interpretation von sozialen Situationen immer ängstlich gefärbt sein wird. Also wenn du in einem Angstkörper bist, dann wird dir alles, was dir begegnet in deinen Beziehungen oder auch in ja, Filmen oder Geschichten, die du hörst oder anschaust oder bestimmte Musikstücke, die du anhörst. Also alles, was auf der dritten Ebene passiert, wird dir quasi auf diesem Boden der Angst erscheinen. Also es wird, du schaust quasi so durch eine Angstfärbung, durch eine Angstfolie auf all diese Begebenheiten und alles wird im Lichte dieser Angst auch für dich interpretiert und du schreibst dadurch natürlich auch bestimmte Geschichten auf eine bestimmte Weise fort. Also wenn du ja aus einer Angst heraus lebst, wenn die Angst der Urgrund ist, auf dem deine Beziehungen sich entwickeln, dann wirst du auch nicht Geschichten schreiben können, dann wirst du nicht Beziehungen so gestalten können, dass sie quasi auf einem ganz anderen Urgrund fußen, sondern du lebst dann auch ein ängstliches Beziehungsleben. Das ist dann so. Solange du diese Angst nicht verstehst, solange du nicht dir dessen gewahr bist, dass du in einem Angstmodus dich befindest, werden all deine Beziehungsgeschichten, die du schreibst, die Dramen, aber auch die Komödien, die dein Leben ausmachen, die werden alle ängstlich gefärbt sein. Ja, wenn wir jetzt mal versuchen, das zu kartografieren, also ein möglicher Prozess, den ich hier beschreiben möchte, besteht aus drei Emotionen, das hatte ich schon gesagt, und das wäre eben Angst, Verzweiflung und dann eine bestimmte Form von Aggressivität. Also das ist die Struktur, über die wir hier sprechen. Ich beziehe mich da ein bisschen so auf, zum einen auf eigene Erfahrungen, also ich kenne diese Struktur von mir selbst. Es hat vielleicht auch was zu tun mit so einem gewissen, ja, nenn es mal Stereotyp einer männlich geprägten Erziehung. Also ich als Beispiel, als Vertreter, der in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo Männer auf eine bestimmte Weise oder Jungs auf eine bestimmte Weise behandelt werden und Mädchen oder junge Frauen dann auf eine andere Weise. Es kann sein, dass es wenn du quasi weiblichen Geschlechts bist, dass du das irgendwie anders erlebst. Kann gut sein, aber ich beschreibe das jetzt mal so aus meiner Perspektive und gleichzeitig ist es auch so einmal meine eigene Erfahrung und gleichzeitig auch so die Perspektive von verschiedenen Modellen, die ich hier auch heranziehe, vor allem Erich Fromm, Arno Gruen oder auch so von Stemmler und Bock, das gestalttherapeutische Modell oder auch das Heldenreisemodell aus der Gestalttherapie. Also da gibt es immer wieder so eine ähnliche emotionale Grundstruktur. Und das sind eben jetzt in dem Beispiel drei verschiedene Emotionen. Einmal die Angst, und diese Angst ist aber häufig nicht bewusst. Also die Angst sitzt im Körper. Und du kannst jetzt mal innerlich versuchen, das so mitzufühlen, ob du das von dir vielleicht auch kennst. Also und überprüf auch mal, wie ist denn dein Körper jetzt gerade, also sind da so zum Beispiel die Schultern hochgezogen oder sind vielleicht auch die Kiefer aufeinander gepresst oder die Augen so ein bisschen zusammengekniffen oder die Stirn so ein bisschen gerunzelt. Also mach dich mal auf die Suche nach Anzeichen von Angst. Also verspannte Schultern sind so ein ganz häufiges Zeichen einer unbewussten Angst. Ja, wir ziehen so die Schultern hoch, wie als wenn wir uns gegen eine Gefahr dadurch wappnen können. Also unser Nacken ist dadurch so ein bisschen bietet so ein bisschen weniger Angriffsfläche und du kannst auch mal die Schultern so ein bisschen aktiv noch höher ziehen, falls du das möchtest oder falls du da reingehen möchtest, so in dieses Erleben. Und ja, lass sie mal wieder los und mal fallen und experimentiere da mal so ein bisschen mit, ja, ist da vielleicht sowas wie so eine rudimentäre Vorform von Angst spürbar. Also Vorform deswegen, weil meistens ist es so, dass diese ganz tiefen kulturell geprägten Ängste, wie ich sie jetzt beschrieben habe, so beim Männlichkeitsstereotyp häufig gar nicht so bewusst sind. Und aus dieser Angst entsteht sowas wie so eine Form von Verzweiflung. Und die ist auch eigentlich immer noch auch so ein bisschen unbewusst. Aber ich merke das bei mir zum Beispiel daran, dass ich so wirklich gut nachfühlen kann, so diese Verzweiflung der Menschen, die es, also so bei der Klimabewegung, die sich selbst zur letzten Generation dazu zählen und da wirklich verzweifelt sind und sich wirklich deswegen aus so einem Gefühl der Verzweiflung an die Straße kleben. Also es gibt ja eine Motivation, die sie dahin trägt, eine Emotion, die sie dahin trägt, das zu tun. Und es ist wie so eine Verzweiflung an bestimmten Strukturen in unserer Kultur, die sich nicht verändern, die total hartnäckig sind und die allem Wissen nach, das wir haben, wirklich, wirklich in eine ganz gefährliche, schwierige, hoffnungslose Situation münden, wenn wir so weitermachen. Ich kann das nachfühlen. Also ich habe mich so sehr lange auch jetzt beschäftigt in den letzten Jahren mit dem Thema Klimawandel und so weiter. Und ja, und da ist wie innerlich bei mir entsteht, wenn ich mal das als Beispiel nehme jetzt, dann entsteht sowas wie ein Gefühl von Angst vor dem Chaos, das dann entstehen wird. Und gleichzeitig eine Verzweiflung. Und dann kommt wie so eine Art von ja, Hürde, über die man dann drüber muss. Und dann kommt eine Aggression. Und das ist die dritte Emotion in diesem Emotionsprozess und in diesem Muster. Und die Aggression, die fängt dann an zu kämpfen. Manchmal ist auch statt Aggression eine Traurigkeit da. Also das kenne ich auch so oder ja, das ist auch beschrieben in verschiedenen Modellen, dass so Traurigkeit und Wut, also das kann sein, dass die sich austauschen. Traurigkeit vielleicht auch so eine depressive Grundtendenz. Also Depression ist ja eine Aggression, die sich quasi gegen einen selbst wendet, häufig. Und dann kann es sein, dass man immer so ein bisschen traurig ist. Und auch überprüf auch das mal bei dir. Also gibt es sowas in deinem Leben, wo du, wenn du mal so in die Grundstrukturen reinfühlst, so, also wie so eine Grundangst, die eigentlich immer da ist, die immer deine Muskeln so ein bisschen angespannt sein lässt und dann darauf irgendwie fußend so eine Art von Verzweiflung. Du weißt nicht, wie du mit dieser Angst umgehen sollst oder mit dieser Situation, die dir Angst macht. Und das macht dich latent verzweifelt. Vielleicht ist es auch so, dass du bestimmte Dinge nicht mehr machen kannst, die andere machen, andere Menschen. Und dass du so wie auch Außenseiterin oder Außenseiter bist. Ja, weil da etwas in dir Zugang hat zu diesen Emotionen und dann kommt aber auch eine Aggressivität oder eine Traurigkeit hinter dieser Schwelle, also wenn du da drüber schwingst und das ist dann das, was wir im Grunde genommen häufig wahrnehmen können. Also so ein Stressgefühl, so ein Grundstressgefühl im Leben, es ist keine schöne Aggression, keine lustvolle Aggression, da kommen wir in einer anderen Podcast-Folge vielleicht nochmal genauer drauf, sondern es ist so wie so immer gestresst sein, immer leicht mehr oder weniger gestresst sein. Und ja, das wäre so diese dritte, das die dritte Komponente dieser Karte, die ich jetzt hier zeichne. Ja, du hast jetzt mal 3 Minuten Zeit, das mal so auf dich wirken zu lassen. Also Angst, Verzweiflung und Aggression oder vielleicht auch Traurigkeit als drittes. Und vergleich diese Karte mal mit deinem eigenen Inneren, mit deinen eigenen Prozessen. Und stimmt es so für dich oder würdest du die für dich anders zeichnen? Ja, das, was ich jetzt hier als Beispiel mal durchgespielt habe, man könnte das vielleicht, wenn man dem eine Überschrift geben würde, bezeichnen als den getriebenen Prozess. Also es ist ein Prozess, der, würde man sagen, viel zu tun hat mit einem, ja, mit dem Patriarchat. Also das, was beispielsweise Arno Gruen beschreibt in seinen Büchern, dass darum geht, zu kontrollieren, stärker zu sein, schneller zu sein, kraftvoller zu sein und ja, letztlich zu gewinnen, andere Lebewesen, andere Menschen zu unterwerfen. Und ja, die Basis davon ist im Grunde genommen eine ganz tief sitzende, unbewusste Angst vor dem Leben, eine Angst vor dem Ungewissen, eine Angst vor dem geschehen lassen können, geschehen lassen dürfen, auch eine Angst vor dem ungeschützt sein und daraus folgen dann eben bestimmte Folgeemotionen, also Verzweiflung, Aggression, vielleicht auch Traurigkeit. Und das erzeugt dann natürlich, und das wäre jetzt ein Gedanke von Erich Fromm, also das erzeugt auch eine bestimmte Art von Kultur, wo wir eben viel konsumieren, wo wir eher haben als sein, wo wir auch die Natur ausbeuten müssen, weil natürlich diese Angst, die lässt sich ja nie befrieden, sondern die wirkt ja immer weiter. Und um irgendwie in so einer getriebenen Dynamik irgendwie klarzukommen, brauchen wir immer mehr Ressourcen, müssen die Natur immer mehr ausbeuten und das erzeugt natürlich dann noch mehr Angst. Also das ist wie auch dann ein sich selbst erhaltendes System und ja, es ist gut, diese Dinge zu verstehen erstmal. Es bedeutet noch nicht, sie zu verändern. Es gibt auch so diese Falle, in die man tappen kann, dass man, wenn man diese Dinge einmal versteht, trotzdem immer noch Angst hat und aus der Angst heraus dann kurzsichtige, schnelle, ja, hektische Lösungen erzeugen möchte und was aber letztlich dazu führt, dass diese Prozesse eigentlich noch verstärkt werden. Also es geht jetzt wirklich erstmal darum, einfach in dem Schritt, wenn wir Emotionskarten zeichnen, Dinge einfach zu verstehen und anzuerkennen, das sind Phänomene, die auftauchen im Leben und immerhin, wir können sie benennen, wir können Karten davon zeichnen und ja, zum Abschluss quasi tritt mal innerlich einen Schritt zurück, wenn du vielleicht eine Karte mal gezeichnet hast von deinen Emotionen und ja, frag dich mal, wer bin ich sonst noch, wenn ich nicht diese Emotionen bin?
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.